Ich bin schon ganz begeistert und verwundert gleichzeitig, weil ich habe heute das Thema In der Welt habt ihr Angst, das habe ich mir überlegt und ich habe den Peter angesprochen, weil ich mir gedacht habe, also ich habe an mir selber festgestellt, Angst ist, auch wenn ich mir das oft selber nicht zugestehe, ein Antrieb bei mir. Das steuert mich, manchmal auch unbewusst. Da reagiere ich irgendwie gereizt oder so dabei. Wenn ich mal tief in mich reinschaue, habe ich vor irgendetwas Angst. Und das ist bei vielen so. Wenn ich auch hier das offene Mikro anschaue, dann stelle ich fest, viel hat mit Angst zu tun. Angst vor Operationen und so weiter. Und dann habe ich den Peter gefragt, also ich habe mir da jetzt Gedanken drüber gemacht, einmal aus egoistischem Grund. Ja, ich möchte es mal verstehen, möchte mich selber verstehen, möchte auch verstehen, was eigentlich Gott von mir will. Und dann habe ich ihn gefragt, kann ich denn da mal nicht drüber predigen? Es war mir einfach ein Anliegen, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber was ich wunderbar finde, was ich richtig klasse finde, ich hatte so teilweise den Eindruck, ihr habt meine Predigt vorher schon gehört. Weil das hat einfach gepasst. Ja, also wenn ihr am Ende der Predigt zum Beispiel heute viel dauerndes Wort fokussiert, vom Peter, vom Bernd, von der Angelika, dann sagt die Ellen was von Licht und Schatten. Ja, ihr habt wahrscheinlich die Predigt gehört. Ich kann es mir nicht anders, weil es passt einfach. Ihr werdet am Ende werdet ihr wahrscheinlich verstehen, wie ich auf diese Idee komme, warum ich das so toll finde. Und das ist wirklich toll, weil das gibt mir Bestätigung, weil das ist ja nicht, es geht ja nicht um mich, es geht ja nicht darum, dass ich hier, was weiß ich, wie glänze oder so. Es ist ein Gottesdienst, das soll Gott dienen und die Leute, die hier sind, hoffentlich nehmen die was mit. Dafür bin ich da. Sonst bin ich für nichts da heute. Ja? Ja, und das ist die Motivation. So, und dann würde ich einfach mal einsteigen. Ich habe mir das überlegt, also Thema in der Welt habt ihr Angst. Der erste Part ist so die rein weltliche Sache. Das hat jetzt mit Glauben und mit Gott nicht so viel zu tun. Da geht es mal ums Grundsätzliche. Was empfindet jeder, auch die, die heute nicht hier sind? Und dann der zweite Teil ist der geistliche Teil. Ja? So, jetzt muss ich hier wieder mit der Technik klarkommen. Zack. Und jawohl. Also, Ein oder andere, wahrscheinlich auch der Markus, sagt, das ist wieder typisch Harald. Ja, eine Predigt beginnt mit Asterix Obelix hier, mit einem Wikingerschiff und Mike Tyson. Also das ist klasse. Aber es sieht jetzt lustig aus. Ich habe mir da aber schon was dabei gedacht. Ja, also muss mal gucken, hier dieser Laserpointer, da ist er. Also vor gut 40 Jahren habe ich hier dieses Heftchen da gelesen. Also es ist schon deutlich über 40 Jahre her und ich habe mich unheimlich gefreut. Da geht es auch um das Thema Angst, dieses Asterix-Heft. Und zwar ist Folgendes, dieser junge Mann hier, der kommt in dieses Dorf, dieser unbesiegbaren Gallier mit dem Zaubertrank und in dem Moment landet hier dieses Drachenboot mit den Normannen. Die wollen da in dieses Dorf rein. Und jetzt interessante Beobachtung, es gibt da zwei Reaktionen drauf. Also hier dieser junge Mann, der wird richtig panisch. Der sieht dieses Normannenschiff und dann läuft in ihm der Film ab. Die kommen, die plündern, die nehmen mir alles, was mir wichtig ist. Ja, das ist und ich bin völlig hilflos. Ich kann da jetzt nichts machen. Ich kann dem nichts entgegensetzen und damit, da werde ich nicht mit fertig. Der weiß nicht, was er tun soll in seiner Angst. Und die zwei sagen: Super, das gibt wieder eine tolle Keilerei. Da können wir rumraufen mit denen. Also was ist jetzt mal unabhängig davon, dass das jetzt nicht unser typisches Problem ist, ja, dass es irgendwelche Wikinger, die Nagold hochkommen und Nagold plündern wollen. Offensichtlich ist es so, und deswegen habe ich das auch genommen, dieselbe Situation kann man komplett unterschiedlich bewerten. Und das gilt für so ziemlich jede Angst, das ist mir aufgefallen. Also während dieser Mensch hier panisch ist, sagen die auch prima. Das ist die 100% entgegengesetzte Reaktion auf die identische Situation. Das sind die gleichen Typen, die da landen. Wenn ihr das mal ein anderes Beispiel, jetzt nicht so archaisch, ja, nehmen wir mal das Beispiel Altersarmut. Ich habe mich erst vor ein paar Wochen mit einem unterhalten, der sagt, wie Altersarmut in Deutschland? Ich werde immer was Warmes zu essen haben. Ich werde immer ein Dach über dem Kopf haben, eine warme Bude, medizinische Versorgung und so weiter. Werde ich immer haben. Und dann kenne ich andere Leute, die werden panisch. Die sagen jetzt, oh, demografische Entwicklung und Staatsverschuldung und Corona und was weiß ich. Und dann kommt noch die Hyperinflation. Der erlangt wahrscheinlich 1 Million Euro nicht, wenn ich mir die zurücklege. Das ist die gleiche Situation. Wir gucken drauf. Der eine sagt, juckt mich nicht, ja. Und der andere sagt, furchtbar. Ganz furchtbar, Ja? So, und jetzt interessante Frage. Warum finden wir denn das so lustig hier mit diesen Normannen? Wir können da deshalb drüber lachen, weil es halt nicht unser Problem ist. Ja, wir lachen nur deshalb drüber, weil bei uns ist es kein aktuelles Problem. Wenn es darum ginge, was weiß ich, um Krebs oder so, Angst vor Krebs, das würden wir ziemlich geschmacklos finden. Und die Einwohner hier in Deutschland im 8. bis 10. Jahrhundert, die hätten da auch nicht drüber lachen können über das Heft. Wir können da heute drüber lachen. Ja? Also es ist interessant, wir können immer dann uns über irgendwas lustig machen, wenn es nicht unsere Ängste sind. Sobald es unsere eigenen Ängste sind, ist der Fall anders. So, eine andere interessante Frage, die sich aufdrängt. Also der hat ganz offensichtlich Angst, der ist panisch. Sieht man auch am Gesicht, sieht man im ganzen Heft. Was mit den beiden? Haben die auch Angst? Ja, doch, die haben Angst. Die haben Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. So ist es im Wikinger, nicht im Wikinger, im Asterix-Heft, ja, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Auch das ist wieder was, da können wir prima drüber lachen, weil hat von uns einer Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt? Eher nicht, ja. Das gibt's nicht. Also wir können immer drüber lachen, wenn es Dinge sind, die uns nicht betreffen. Aber, und es ist interessant, alle haben sie Angst. Jetzt gucke ich mal den hier an, Mike Tyson, ja, ein Muskelpaket in seinen besten Jahren, Boxweltmeister, damals quasi unbesiegbar. Also okay, die zwei da in dem Heft, die haben offensichtlich Angst, ist ja irgendwie, hat sich wer ausgedacht, aber der hat doch keine Angst. Guck mal hier, wieder, was der mit dem macht, der kann doch keine Angst haben. Und ich behaupte sogar, der hatte Angst. Irgendwann, wenn der daheim in seinem Zimmer war, hatte der auch Angst. Vielleicht nicht vor einem Boxkampf, da hätten wir davor Angst, ja. Der hatte dann halt Angst vor sozialem Abstieg oder vor irgendwas anderem. Ich behaupte, jeder hat vor irgendwas Angst. Da bin ich, meine feste Überzeugung. So, jetzt mal, damit es nicht alles so archaisch ist, ja, jeder sagt ja so Boxkampf und so ein Zeug, ja, aber mal so eine kleine Auswahl an Ängsten, ja. Also Angst vor Altersarmut, Angst, meine Leistung am Arbeitsplatz könnte nicht genügen, ja, da kommt ja dann so ein Film, wenn das meinem Chef nicht genügt, dann verliere ich meinen Job und die lästern über mich und ich bin irgendwie, ich habe gar kein Ansehen und da werde ich nicht mit fertig. Angst vorm Zahnarzt, ja, ich zum Beispiel bin da ein besonderer Spezialist, ja. Angst vor Operation, Krankheit, ja, und natürlich auch dem Tod oder Angst vor großen Hunden. Es gibt unglaublich viel, ja, man kann wirklich vor allem Möglichen und Unmöglichen Angst haben und die Liste ist bei weitem nicht vollständig. Also jeder findet sich, in irgendeinem Punkt findet er sich, da bin ich mir ganz sicher. Man ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber ich wette, dass es so ist. Übrigens auch in Glaubensgründen hier, Angst, den eigenen Glauben öffentlich zu bekennen, kann eine Angst sein. Das ist nicht so einfach in bestimmten Situationen. Also mir ist es schon so gegangen, dass es nicht einfach war. Angst, Gott könnte was von mir verlangen, dass ich nicht zu geben bereit bin. Ja, das halte ich für realistisch. Wenn ich mich darauf einlasse, will ich denn das? Also ich hätte da Angst, muss ich ehrlich sagen. Das Verrückteste ist die sogenannte German-Angst. Das ist das Allerverrückteste. Ja? Also ich habe jetzt hier mal aus dem Internet www.psychomeda, habe ich das mal rauskopiert. German-Angst bezeichnet das Phänomen der grundlosen Angst oder Besorgtheit, das von vielen Beobachtern, besonders aus dem angelsächsischen Raum, als typisch deutsch empfunden wird. Das ist also so eine diffuse Angst, das ist alles so gefährlich und man kann es gar nicht mehr richtig benennen. Das ist dann ja ganz schlimm. Und dass das nicht gesund ist, ich glaube, das ist uns klar. Also Ängste ist wirklich ein Thema. Wir haben nicht immer Ängste, nicht permanent, aber wir haben es. Ja, jetzt, also das waren nochmal so meine Erkenntnisse zusammengefasst. Wir haben immer für irgendetwas Angst. Ja? Also und Angst ist auch normal. Ja? Angst und Schmerzen sind normal. Unsere Spezies hätte nicht überlebt, wenn wir nicht vor bestimmten Dingen einfach Angst gehabt hätten. Das ist durchaus was Gesundes, so wie Schmerzen auch. Also erste These, wir haben immer für irgendwas Angst, aber wenn das halt zu viel ist, wir haben da diese Angstsensorik, wenn die aber nicht tut, ja, dann kann uns das ja total kaputt machen. Und zu viel Ängste sind ja auch unter Umständen Sünde. Wenn ich in meiner Angst völlig übers Ziel rausschieße, ja, also ich habe panische Angst, ich komme zu kurz, dann butter ich alle unter, damit ich ja nicht zu kurz komme. In dieser Angst schieße ich übers Ziel raus und diese Sünde ist eine Trennung von Gott. Wir sind da auf ganz schlechten Wegen, wenn wir das machen. Ja, dann die zweite These. Die Ängste der einzelnen Personen sind sehr widersprüchlich. Ich habe schon gesagt, Altersarmut oder hier Zahnarzt. Ich habe einen ehemaligen Freund von mir, der ist doch tatsächlich fast eingeschlafen, als ihm der Zahnarzt am Zahn rumgebohrt hat. Das wird mir nie passieren. Ja, aber es gibt's, ja, offensichtlich gibt's das. Angst vor großen Hunden. Ja, der eine sagt, kann ich den streicheln, der andere kriegt Panik. Das gibt's. Was aber auch eine interessante Erkenntnis ist, unsere Ressourcen reichen nie aus, um allen Ängsten und potenziellen Gefahren gerecht zu werden. Also wenn wir jetzt da kämpfen, um bei dem viel zitierten Beispiel Altersarmut zu bleiben, wir kämpfen, dann haben wir auf einmal wieder andere Probleme. Die hat man gar nicht auf dem Schirm, die kommen auf einmal. Also wir packen das nicht. Ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, ist das so. Eine ganz interessante Frage, die mir dazu eingefallen sind, also wenn jetzt jeder irgendwo Angst hat, wir haben alle Angst. Warum können wir denn dann den anderen, also einmal, warum können wir es nicht sagen? Warum können wir nicht einfach sagen, ich habe Angst? Und warum kann der andere mich in seiner Angst nicht annehmen? Also schönes Beispiel, da kommt ein großer Hund auf mich zu, angenommen, ich habe Angst vor großen Hunden. Dann schreie ich in meiner Panik, können Sie nicht gefälligst Ihren Köter an die Leine nehmen? Was ist eigentlich das Problem? Ich habe Angst vor dem großen Hund. Da läuft bei mir dann der Film ab, der macht was weiß ich wie, der beißt sich da an mir fest. Ja? Und was sagt der andere, der Hundebesitzer, der sagt, ha, der macht doch nichts, der will nur spielen. Ja? Das ist die Reaktion. Das ist genau das. Der eine hat Angst zu sagen, oder kann nicht sagen, ich habe Angst vor großen Hunden, bitte leihen Sie doch Ihren Hund an. Und die andere Person kann das einfach nicht akzeptieren. Der macht doch nichts, ich kenne doch meinen Hund, das ist völlig harmlos, das Viech. Ja? Also es ist aber bei vielen Themen so, ja, auch dieses berühmte C-Thema, ja, dieses Corona-Thema. Da gibt's doch tatsächlich christliche Gruppen, die auseinanderbrechen, weil die Ängste unterschiedlich gelagert sind. Und ich wundere mich da immer. Ich dachte, das C in unserer Mitte ist Christus. Also ich bin da sehr überrascht. Ja, jetzt mal die weltliche Geschichte. Was mache ich jetzt eigentlich? Also Angst hat jeder, das ist uns jetzt klar. So wie sich das anfühlt, wissen wir auch, haben wir jetzt wieder auf dem Schirm. Wie kriege ich das jetzt weg? Wie kann ich damit umgehen? Also weltlich, ja, wir sind immer noch hier oben. Ja. Wie kann ich weltlich mit der Angst umgehen? Eine Möglichkeit wäre quasi Überschreibung, so eine Art Autosuggestion. Ja. Ich könnte mir immer einreden, ich habe immer und jederzeit alles fest im Griff. Ja? Das ist gar nicht so schlecht. Autogenes Training funktioniert, das ist richtig gut, das ist kein Humbug, ja, das tut. Ich kann mir da Dinge einreden und ich glaube das, dadurch bin ich dann relaxter, dadurch komme ich damit besser klar, ich werde nicht gleich so hibbelig, ich drehe nicht durch. Das ist nicht nur schlecht, ja. Es ist halt keine nachhaltige Lösung, ja. Ganz am Ende langt es nicht, aber so zwischendrin, ja. Oder die andere Möglichkeit, ja, Elimination, ja. Also wenn ich das Leben als Kampf oder Bedrohung sehe, also es gibt potenzielle Probleme, Arbeitslosigkeit, Scheidung und so weiter, ich habe da halt Sorgen, dann muss ich immer kämpfen. Ich bin immer im Kampf in der Vorsorge. Das ist ein völlig unentspanntes Leben. Ja, das ist übrigens zu deiner Predigt mit diesem Zöllner Matthäus. Das ist in meinen Augen, ich würde das so das Modell Matthäus nennen. Das ist der Mensch, der auf den Baum geklettert ist, damit er Jesus sehen konnte. Und der Jesus hat sich dann bei ihm eingeladen und dieser Matthäus, der hat ja unglaublich Geld gescheffelt. Der hat mit allen möglichen illegalen Mitteln hat er da den Leuten Geld abgepresst, weil er einfach gesagt hat, also Geld ist Sicherheit, viel Geld ist viel Sicherheit und noch mehr Geld ist noch mehr Sicherheit. So war der Plan, ja. Das ist genau dieses Ding, Elimination, ja. Er hat Geld gescheffelt wie ein Blöder und dann ist der Jesus bei ihm gewesen und dann ist ihm aufgegangen, bin ich eigentlich bescheuert? Was mache ich denn da eigentlich? Das ist ja völlig daneben, abgesehen davon, dass es eben Sünde ist, ja, wenn es so ausartet. Ja. So, also, das ist auch eine Sache. So, ein bisschen sinnvoller, wie könnte noch eine Strategie sein? Immer noch weltlich. Also ich könnte ja sagen, so kenne deinen Feind. Wenn ich damit fertig werden will, ja. Also kenne deinen Feind heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, viel zitiertes Beispiel Altersarmut, was mache ich? Ich beschäftige mich damit. Woher kommt denn die Altersarmut? Wie hoch wird denn meine Rentenlücke sein, wenn ich die denn habe? Wie muss ich das Geld anlegen? Also ganz einfach, ich betrachte die Sache, ich konfrontiere da auch meine Angst und dann bekämpfe ich die damit. Ja, das wäre der erste Schritt. Und dann kann ich natürlich sagen, das Wichtigste zuerst wäre irgendwie, man kann es auch Englisch ausdrücken, das habe ich jetzt nicht erfunden. Also wenn jetzt zum Beispiel Altersarmut habe ich auf dem Schirm, aber ich habe gerade einen Stromausfall, es ist Winter, Es wird kalt in der Bude, ja, die Heizung, die Rohre frieren zu, die Wasserrohre, dann ist vielleicht gerade Altersarmut nicht das wichtigste Thema. Also das Wichtigste zuerst, da muss ich mich drum kümmern. Wäre auch eine Strategie, ja, die drei, diese Schritte und zum Schluss Ruhe bewahren. Ich trete den ganzen Dingen entgegen, ich habe mir einen Plan vorgenommen und so mache ich das. Das wäre eine logisch strukturierte Sache, weltlich, ja. Was wir auch machen, wenn wir Angst oder Probleme kommen sehen, wir tun uns mental darauf vorbereiten. Also denkt mal an Erste Hilfe. Wir machen einen Erste Hilfe Kurs, damit wir, wenn denn mal ein Unfall ist und da liegt jemand, damit wir dem helfen können. Sonst würden wir nur hektisch in der Gegend rumspringen. Da wird man nicht mit klarkommen. Also das sind alles weltliche Dinge. An der Sache hat aber ein Haken. Und der Haken ist, es hilft am Ende nicht. Spätestens dann, wenn ich auf dem Sterbebett liege. Tut nichts, aber auch gar nichts tut da davon. Auch meine besten Beziehungen, meine Frau, die kann mich lieben, so sehr sie will, aber wenn ich sterbe, sterbe ich. Die kann mir gut zureden, aber mehr auch nicht. Ja? Wenn ich eine schwere Operation habe, dann habe ich die schwere Operation. Und da bin ich am Ende allein. Die funktionieren alle nicht. Das ist jetzt der geistliche Teil, der zweite Teil. Jetzt wird es, denke ich, ja, auch sehr interessant. Also mir ist aufgefallen, dass die Bibel eigentlich ein Angstbuch ist. Ist mir vorher gar nicht so klar gewesen. Da gibt's ja jede Menge Typen, die Angst hatten, wenn man das mal durchliest. Ja, nehmt mal den Petrus. Der Petrus hatte so Angst, sich zu Jesus zu bekennen, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Nehmt mal hier, den da, unseren Herrn. Wie hatte der Angst vor seiner Kreuzigung? Kann man nachlesen. Der ist nicht voll Mut reingegangen, der hat richtig so menschlich, das, was ich auch toll finde. Ja. Das ist doch ein unglaubliches Zeichen von Liebe, dass der sich in unsere Lage versetzt und sich das antut, ja, diese Angst. Und wenn Jesus Angst hatte, wenn unser Herr Angst hatte, dann dürfen wir auch Angst haben, dann dürfen wir uns auch dazu bekennen, dürfen wir auch sagen, Mensch, vor der Situation, da graust es mir aber ehrlich. Da müssen wir uns nicht für schämen. Ja, wie geht denn das weiter? Ja, also in der Welt habt ihr Angst, heißt meine Predigt. Das habe aber nicht ich erfunden, steht in der Bibel. Ja, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist Johannes 16, 33. Das sagt der Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Und Jesus sagt, das habe ich geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden heißt, ich habe keine Angst. Natürlich, die Bedrohung ist immer noch da. Aber, und das ist der Punkt, ich habe gute Gründe, ich kann damit, dass ich besser damit umgehen kann. Weil er hat die Welt überwunden. Es macht mir schon was aus. Ich habe Angst, meinen Glauben zu bekennen, weil die sagen nachher, was ist denn das für ein Komischer? Ja, dann, natürlich macht mir das was aus. Und ich habe da natürlich Angst davor. Aber der endgültige Sieg, wenn der schon da ist, dann ist das eine andere Perspektive. Ja, und übrigens, Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat. Mut heißt nur, dass man etwas macht, trotz dass man Angst hat, dass man gute Gründe hat. Man hat darüber nachgedacht und man macht es. Hat vielleicht immer noch Angst oder hat bestimmt immer noch Angst. Und übrigens auch, man darf auch weglaufen. Bei übergroßen Gefahren darf man auch weglaufen. Also ich kann da nichts Tolles dran finden, wenn jemand nie vor nichts Angst hat und nicht wegläuft. Ja, was ich dem Peter gesagt habe, das Leben des König Josaphat. Also das ist so ähnlich wie der David. Das war eben, ja, was kann man zum Josaphat sagen, für die, die es nicht wissen? Das war nach dieser Teilung von diesem Reich, das der David und der Salomo noch hatten. Es gab ja dann das Nord- und das Südreich. Und der Josaphat, das war der König von Juda, regierte in Jerusalem. Und zeitgleich gab es noch dieses andere Reich. Das war von dem König Ahab, der regierte in Samaria. Das war, hieß dann Israel. Ja. Und warum habe ich jetzt diese Bibelstelle rausgesucht? Was daran interessant ist, da sieht man unterschiedliche Modelle, mit Angst umzugehen. Deswegen passt das meiner Ansicht nach. Ja. Und auch, was Gott eigentlich jetzt von uns will, das ist ja das Interessante. Zumindest so, wie ich da meine, dass es sein muss. Also man kann das lesen sowohl in der Chronik, ja, zweite Chronik steht was für die, die es lesen wollen, als auch im ersten Buch der Könige. Da steht auch noch einiges über die beiden. Zweite Chronik steht, und sein Sohn Josaphat ward König, legte Kriegsvolk in alle festen Städte, suchte nicht die Bale, sondern den Fokus seines Vaters. Darum bestätigte ihm der Herr sein Königreich. Es ist jetzt nur ganz kurz, es wird noch ausgiebig beschrieben, was er alles macht, wenn man das entsprechende liest. Ja? Also was finde ich daran toll? Einmal finde ich daran toll, der macht was. Ja? Also der Josaphat, der sagt nicht, pass mal auf, du weißt, ich glaube an dich, jetzt mach, dass alles gut wird. Der macht was und Gott will, dass wir was machen. Das finde ich klasse. Gott ist nicht, das kommt mir persönlich auch sehr entgegen, ja, Gott ist nicht ein Wunscherfüllungsautomat. Ja, ich sage, lieber Gott, mach, dass das passt, zack, ist es passiert. Nee, wir müssen was tun. Der Gott will mündige Kinder. Deswegen, und nicht hilflose Kinder, deswegen sind wir ja hier. Es hat keiner gesagt, dass hier jemand herkommen muss heute Morgen. Hättet auch daheim bleiben können, auf der Terrasse einen Kaffee trinken. Gott möchte mündige, starke Kinder, ja, die sich auch entwickeln, die lernen, die wachsen. Also, das ist schon mal gut, der macht was. Und was ist noch? Er suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters. Das ist genau das, was der Bernd und was der Peter gesagt haben. Fokussiert. Der macht schon was, aber er ist nicht sein eigener Gott. So, und Josaphat hatte große Reichtümer und verschwägerte sich mit Ahab. Und Ahab, der König Israels, hier, sprach zu Josaphat, dem König von Judas, zieh mit mir gen Ramoth in Gilead. Also was wollte der Ahab machen? Der wollte einen Krieg vom Zaun brechen. Und der Ahab ist das Gegenmodell. Also der Ahab kommt sowohl im Buch der Könige, im ersten Buch der Könige, als auch in der zweiten Chronik ziemlich schlecht weg, begründet. Ja? Der hat es nicht so arg mit Gott, also schon mit Gott, aber auch noch mit Baal und was weiß ich was allem. Ja? Er ist auch, denkt an Naboths Weinberg und so weiter, da gibt es viele Geschichten, wo er ziemlich üble Sachen macht, der Ahab. Aber das ist einer aus weltlicher Sicht, so einen möchte ich nicht als Feind haben. Ja? Also wenn ich mir aus weltlicher Sicht einen raussuche, als Feind nicht den Ahab. Das ist ein guter Militärstratege, der ist durchsetzungsstark, der ist schlau, der ist berechnend, der ist durchtrieben, das ist unglaublich. So, und jetzt kommen die zwei, die, da gibt es eine Verbindung, das ist wohl also familiäre Verbindung über die Hochzeit der Kinder. Und der Ahab der ist sehr schlau, ist ein Militärstratege, der weiß meine eigenen Möglichkeiten, sind vielleicht zu knapp, um diesen Krieg da anzuzetteln. Ich brauche jetzt den Josaphat. Dann engagiert der, macht, obwohl ihm ja der liebe Gott eigentlich wurscht ist. Er ist ja selber Gott oder ist sein eigener Gott. Ja. Er engagiert 400 so Propheten und er ist ja durchsetzungsstark. Alle wissen immer am Hof, was der Ahab gerne hätte und das wird auch gemacht. Ja. Und die 400 Propheten, die sagen dann, ja, das wird ein richtig toller Erfolg, du wirst gewinnen, du wirst als Tiger mit reicher Beute aus der Schlacht und so weiter. Ja, richtig schön. Ja. Und der Josaphat, der hockt daneben. Und der Josaphat ist ein Kind Gottes. Offensichtlich nicht so durchtrieben, aber ein Kind Gottes. Und der sitzt dann da und der schaut sich's an und dann kommt so der leise Zweifel, ja, aber ist das wirklich so? Ist irgendwie ja, so ein bisschen gefühlsmäßig, hat so ein Grummeln im Bauch. Ja. Und dann fragt ihn, ist da nicht nochmal einer? Und dann wird einer losgeschickt zu diesem Propheten Micha, steht er sowohl in der Erste Könige als auch in der Chronik. Holt mal den Micha, das ist nochmal so ein Prophet. Ja. Und am Ende sagt der Micha gerade das Gegenteil. Der sagt, Ahab wird umkommen in der Schlacht und militärisch wird es die totale Katastrophe. Das wird die Niederlage, das wird gar nichts. Ja? So, und jetzt kommt wieder diese andere Betrachtungsweise. Also der Ahab, der will ja sogar Gott austricksen. Der ist so gescheit, der will Gott austricksen. Der überredet jetzt diesen, Entschuldigung, ein bisschen dümmlichen Josaphat, zieh du doch in deiner Königstracht in den Krieg und ich verkleide mich. Also spätestens da hätte doch dem Josaphat ein Licht aufgehen müssen. Und was passiert? Der Feind attackiert den Josaphat. Josaphat hat Angst, Josaphat schreit und Josaphat passiert aber nichts. Und so ein verirrter Pfeil trifft den Ahab und Ahab stirbt. Also Gott austricksen, das lernen wir daraus, das tut nicht so richtig, aber Josaphat wird trotzdem, weil er ist ein Kind Gottes, er hat sich da einwickeln lassen, ja, aber er ist trotzdem ein Kind Gottes und Gott hält seine Hand über ihn. Er lässt ihn trotzdem noch am Leben. Eigentlich, weltlich gesehen, wäre es doch ganz klar gewesen. Ahab überlebt, Josaphat ist tot. So hätte es ausgehen müssen. Jetzt kommt der Josaphat nach Hause Und dann begegnet er dem Seher Jehu, der also auch aus seinem Land Juda kommt. Und was macht der Seher Jehu? Der tut ihm den Kopf waschen. Der sagt ihm mal, sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, und dann sagt er aber auch, aber es ist auch Gutes an dir gefunden worden und so. Und der, da sieht man auch wieder, das läuft bei dem völlig anders. Ja? Also wie es auch beim David war, als der David den Fehltritt hatte mit der Bathseba, da hat er sich auch was sagen lassen. Er hat gesagt, ja, also stimmt, das war echt nix. Ja? Und wie geht's weiter? Der Josaphat, der geht dann wieder nach Jerusalem und ich denke, er bereut auch. Und nimmt wieder seine Arbeit auf. Er kommt wieder ins Tun. Er ist wieder ein guter König, so wie er sein sollte. Also es ist dann beschrieben, was er da so treibt. Also er ordnet zum Beispiel das Gerichtswesen. Das ist wichtig. Das muss er machen als König, dass gerechte Urteile gesprochen werden. Und obwohl er doch tüchtig ist, jetzt kommt dieses Ressourcenproblem, von dem ich vorher gesprochen habe. Obwohl er doch ein tüchtiger Mann ist, verbinden sich also die Feinde, es die Moabiter, die Ammoniter und die Moiniter. Eigentlich sind die sich untereinander auch nicht grün, die können sich auch nicht leiden, aber die verbünden sich jetzt gegen Juda. Und dann kommt auf einmal eine riesige Streitmacht, ja, und totale Katastrophe. Er wird auf dem linken Fuß erwischt. Ja. Also dieses Hasason Tamma ist wohl 45 Kilometer Luftlinie von seiner Hauptstadt, von Jerusalem entfernt. Und da ist ein riesiges Heer, wo er einfach sagen muss, militärisch, das wird nichts. Das sind viel mehr. So, und jetzt wird's für mich völlig unverständlich, muss ich wirklich sagen. Weil ich würde, wenn ich jetzt der Josaphat wäre, ich würde sagen, also pass auf, jetzt versuche ich zu retten, was noch zu retten ist. Ja, ich schicke jetzt Boten los, dass wir nach irgendwelchen Verbündeten gucken. Ist die Stadtmauer in Ordnung? Haben wir genug Nahrungsmittel da? Haben wir genug Wasser da? Kriegen wir noch vielleicht irgendwo ein paar Krieger her? Wo stelle ich meine Bogenschützen auf? Haben wir überhaupt genug Pfeile? Ich würde mich total verzetteln im operativen Geschäft. Ja, so würde ich ticken, muss ich ehrlich sagen. Und was macht hier der Josaphat? Der macht also weltlich, militärisch völligen Blödsinn. Ja? Josaphat aber fürchtete sich, hatte Angst, stellte sein Angesicht zu suchen den Herrn und ließ ein Fasten ausrufen unter ganz Juda. Also da militärischen Sinn, weltlich kann man nicht erkennen. Ja? Und da, wenn man das dann so weiterliest, es gibt so einen riesen Freiluftgottesdienst und das artet richtig aus, ja. Anstatt dass der da seine ganzen, seine Schwerter schleift oder was man alles machen kann vor dem Krieg, ja, der ist da mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Dann tritt einer aus seinem Volk auf, der prophezeit, du wirst ohne Kampf, wirst du gewinnen. Kein einziger deiner Soldaten oder so wird irgendwie Schaden nehmen. Und so kommt es dann auch, ja. Dann ist, also völlig, ich sag militärisch, völlig blödsinnige Handlung. Der Josaphat, der glaubt das, der marschiert raus aus seinem Jerusalem, vorne dran irgendwelche Sänger und Musikanten, das ist ja von der militärischen Aufstellung auch ein totaler Unsinn. Ja. Und was ist passiert? Diese Moiniter, Ammoniter, Moabiter und wie sie heißen, die sich ja selber auch nicht leiden konnten, so erkläre ich mir das, die haben wieder alte Konflikte untereinander sind aufgeflammt und die haben sich gegenseitig umgebracht. Und er musste praktisch nur noch hingehen und die ganzen Reichtümer einsammeln. Und dann war es fertig. Und die ganze Geschichte endet dann hier. Und Josaphat kam mit seinem Volk, ihren Raub auszuteilen. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, dass der Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. Der hat nichts gemacht. Und hat den totalen... Also selbst wenn er sie militärisch niedergerungen hätte, ja, mit seinen paar Hanseln. Aber das ist ja noch besser. Null Verluste, alle sehen sie mit dem, das kannst du gerade vergessen. Ja. Sämtliche feindlichen Völker drumherum sagen, oh Gott, da lassen wir aber von dem Juda lassen wir aber die Finger, das ist uns zu heiß. Was können wir denn daraus lernen? Gott möchte schon, dass wir was tun. Aber wir haben immer einen starken Verbündeten. Das können wir daraus lernen. Ich verstehe nicht so richtig, wie gesagt, hier da, das verstehe ich nicht so richtig. Da würde ich sagen, da bin ich vielleicht noch nicht weit genug. Aber wir haben immer einen starken Verbündeten und der ist immer da. Und wenn dann dieses Ressourcenproblem auftritt, wir haben immer einen starken Verbündeten. Gott ist immer da. Und Gott lässt nichts zu, was nicht vorher an ihm vorbei muss. Nochmal die ganze Erkenntnis. Irgendwie habe ich gesehen, da gibt es doch sowas wie ein Strickmuster. Also der Petrus, als der zum Beispiel übers Wasser geht, wie ist denn das gelaufen? Das war das Stichwort fokussiert. Der Petrus, der hat immer auf der Jesus ruft ihn, Jesus läuft übers Wasser und ruft den Petrus. Petrus sieht den Jesus und fängt an, übers Wasser zu laufen und guckt immer auf Jesus, ist immer auf Jesus fokussiert. Ja? Und dann irgendwann fängt es an, in ihm zu denken, oh, das ist eine große, das Wasser ist hier bestimmt 10 Meter tief. Und während er da so rumgrübelt, fängt er an zu versinken. Was lernen wir daraus? Fokussiert, das ist es, ja, das ist so. Psalm 23 geht übrigens auch so in dieses ganze Thema. Viele werden es auswendig kennen. Ja? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Super, dann geht's weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das muss man sich mal bildhaft vorstellen. Da sind meine ganzen Feinde und ich habe da einen Tisch und der liebe Gott schenkt mir ein. Aber richtig voll. Schon verrückt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also fokussiert. Gott rät uns, sein Reich, sein Prinzipien die höchste Priorität zu geben. Also trachte bedeutet höchste Priorität. Ich gebe offen zu, mir fällt es manchmal schwer. Ja, aber ich versuche zu lernen, was Gott von uns möchte. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle schleifen lassen sollen. Ja, und sagen, Gott macht das schon. Das definitiv nicht. Aber Gott hier lässt nichts zu, was nicht zuerst an ihm vorbei muss. Und er wird mir nichts zumuten, was er nicht unter Kontrolle hat und was er nicht in Gemeinschaft mit mir durchsteht. Ja? So, jetzt, bisher war es richtig kuschelig. Ja? Wir hatten jetzt das Happy End. Ja? Der Josaphat wurde auf wundersame Weise gerettet. So eine schöne Harmonie gerade. Und der Satz da unten, der ist irgendwie lästig. Ja? Bis auf Johannes sind alle Apostel eines nicht natürlichen Todes gestorben. Irgendwie, das passt jetzt nicht so recht. Ich habe mir auch am Anfang überlegt, soll ich es weglassen. Aber ich denke, das ist es auch. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat. Ja? Es kann sein, das läuft richtig blöd, ja? Aus weltlicher Sicht. Aber wenn man dann mal in der Bibel nachliest, wie geht es denn mit den Glaubenshelden, wenn ich sie mal so nennen darf, wenn sie vielleicht sogar sterben, ja? Stephanus von mir aus, die sind doch eigentlich ziemlich souverän, trotz dieser Situation. Es fällt mir echt schwer, das anzunehmen, aber so steht es in der Bibel. Ja, also Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, das müssen wir annehmen. Vielleicht eine Sache, um das nochmal bildhaft, eine ganz kurze Geschichte, um das wirklich nochmal bildhaft zu erfassen. Also ich habe eine Geschichte nicht in der Bibel gelesen, da ist so ein junger Mann, kommt vielleicht auf den Schwarzwald und der macht Urlaub an der Nordsee. Und er sagt, oh super, ja, so wie heute, warmes Wetter, leichte Brise und dann geht er immer weiter raus, ist gerade Ebbe. Und er geht immer weiter raus zum Meer und sagt, hey, ist das super, leichtes Windchen, das ist so cool hier, echt super. Ich will jetzt aber mal zum Meer und er läuft und läuft und irgendwann ist er ganz draußen und was ist halt so, am Meer, nach Ebbe kommt die Flut, ja, so ist es halt. Und dann stellt er fest, oh Mann, das Wasser, das steigt und steigt, ich schaffe das nicht mehr an Land, das wird echt eng. Das ist zu weit weg. Und dann sieht er da so einen Felsen und auf dem Felsen ist ein großes eisernes Kreuz, das ist da einbetoniert, ein Riesending, ja, das nachher auch bei Flut aus dem Wasser rausragt. Und was macht er? Es langt ihm ja nicht ans Land, er klettert auf dieses große Kreuz, weil da mal ein Schiff eben gestrandet ist, deswegen gibt es das, klettert hoch und klammert sich da an dem Kreuz fest. Das ist das Bild. In unserer ganzen Not, die wir manchmal haben, ist das vielleicht die Hilfe. Ja? Wir klammern uns an dem Kreuz fest, bis Hilfe kommt. Ja? So macht es der Mann auch. Also zum Thema fokussiert, wie gesagt, ich bin begeistert. Dieses Schild hört sich ein bisschen blöd an auf den ersten Blick, der Satz. Ja? Hört sich so ein bisschen lustig an. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Stand bei mir an der Schule an der Werkstatt, ja? Und ich fand den Spruch irgendwie so zwischen doof und genial, ja, irgendwo dazwischen. Aber ich denke, das trifft's. Ja, ich hoffe, es hat euch was genützt. Es ist, also sagen wir mal, ihr konntet Nutzen daraus ziehen und es hilft euch und damit wäre ich dann fertig.